Mein Name ist Alexander Bernhard. Mein Talk geht zur Frage, wie werden IT-Projekte eigentlich erfolgreich? Das ist ein bisschen die neue Ausgabe von Was ist ein gutes Konzept? Das ist ein Talk, den ich schon gelegentlich auf Barcamps gehalten habe. Und ich bekam immer das Feedback, du hast ja viel mehr erzählt, als was ein Konzept ist. Da meinte ich, ja, wahrscheinlich habt ihr recht. Ich habe hier auch 45 Minuten Zeit und habe das nochmal ein bisschen neu aufbereitet. Wer bin ich? Meine drei Hashtags seht ihr hier. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer einer kleinen Agentur in Hamburg mit 11 Personen. Nebenbei fahre ich irgendwie so noch Motorrad, bin schon Urgestein im CCC, ETC, ETC. Aber warum stehe ich denn hier? Also was weiß ich denn eigentlich von IT-Projekten? Nun, ich habe tatsächlich mal Informatik studiert, bin aber eher ein schlechter Programmierer. Deshalb bin ich dann irgendwo mal in den Bereich Projektleitung hineingekommen oder Beratung. Irgendwie habe ich am Anfang gar nicht verstanden, wo so zwischen Konzeptberatung und Projektleitung eigentlich der Unterschied ist. Oh, das war der Beamer. Tatsächlich mache ich das jetzt seit ungefähr 20 Jahren. Ich bin irgendwie schon alt geworden, merke ich gerade. Ich mache das im Web-Kontext. So, in der Regel immer irgendwas mit Web. Früher war das so, es ist ein Text und ein Bild irgendwie im Internet zu sehen. Das war schon mal eine großartige Leistung. Dann ging es in den Bereich Applikation, ähnlich Webshops, ähnliches. Meistens, wir sind im B2B-Umfeld, geht es dann eher so um Datenrepräsentation und ähnliches, was wir so tun. Und das ist so ein bisschen eine Besonderheit, weshalb das Lesen von Büchern so bedingt viel hilft. Ich mache das eigentlich immer als Dienstleister. Das heißt, ich habe nicht so die Rolle, ich bin ein Team, alle arbeiten beim selben Arbeitgeber und ich habe da entsprechende Command- und Control-Strukturen, sondern es gibt dann immer noch so bestimmte Konstellationen. Und wenn du dir ein Projektmanagement-Handbuch nimmst, davon gibt es viele, dann ist der Fall nicht so oft beleuchtet. Deshalb basiert mein Talk auch nicht so sehr auf irgendeinem Buch, was ich mal gelesen habe, sondern es ist eben tatsächlich meine Erfahrung. Eine Folie habe ich euch noch mitgebracht. Ich bin tatsächlich aus dem CCC RV Lübeck und ich war damals dabei, 88 mein erster Kongress. Wer es noch kennt, ich glaube, es hackt. Aber heute reden wir über IT-Projekte, die wir seitdem machen. Und zwar reden wir über erfolgreiche Projekte. Und was macht die aus? Oder auch im Anti-Pattern, woran scheitern Projekte, sodass sie eben dieses Kriterium erfolgreich nicht erreichen. Das ist eigentlich so mein Talk. Anti-Pattern, wem sagt das was? Wer möchte es erklären? Dann kommen wir zu einer anderen Erklärung. Ihr könnt einfach reinreden in meinem Talk. Ich fühle mich groß genug, um das abzukönnen. Ihr dürft auch sagen, das ist Käse, was du gerade erzählst. Da hier vielleicht der eine oder andere noch schüchtern ist, ein Anti-Pattern ist sozusagen die Regel, wie man es eigentlich nicht macht, um den Erfolg zu verhindern, kommt, glaube ich, so ein bisschen aus der Programmierwelt, diese Begrifflichkeit. Und da ihr heute Abend, am Freitagabend, noch ein bisschen Gedankensport mitmachen sollt, erkläre ich euch, was nicht geht und nicht was geht. Ja, ihr müsst es sozusagen dann so ein bisschen umdrehen. Worüber möchte ich nicht reden? Die nächste Projektmethode, nicht noch ein Scrum-Vortrag, nicht noch mal Kanban, habe ich schon oft gehört. Ich möchte auch nicht reden, welche Software man Projekte erfolgreich macht, weil ich glaube, es liegt nicht an der Software. Sondern ich rede eher um die menschliche Verantwortung, die es ausmacht. Ein Disclaimer hier, ich werde ein bisschen bashen gelegentlich, also unabsichtlich, das ist nämlich meine feste Meinung. Wer agile Projektmethoden macht, kann halt nicht planen, also reagieren wir irgendwie drauf. Vielleicht muss man das heutzutage manchmal so machen. Aber alles, was ich sage, hat, glaube ich, für agile Projektmethoden, Scrum, genauso eine Gültigkeit wie ein klassisches Wasserfallprojekt. Alles, was ihr im Bereich Projektmanagement lesen werdet, bedient sich normalerweise an klassischen Projekten. Warum denn eigentlich? Zur Erinnerung, was ist nochmal ein Projekt? Ist ja keine Klausur heute, von daher müsst ihr das nicht aufschreiben, könnt ihr mir reinrufen. Oder ihr seid faul wie ich und guckt nochmal in der Wikipedia nach. Wer keine guten Augen mehr hat, nochmal ein Gruß, gefettet von mir. Naja, wir haben ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das sich am Satz von abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten mit Anfangs- und Endtermin besteht und durchgeführt wird. Unter Berücksichtigung von Vorgaben bezüglich Zeit, Ressourcen, zum Beispiel Finanzierung, Kosten und so weiter und so weiter. Und mit einer Qualität ein Ziel zu erreichen. Boah. Ist trivial, hättet ihr alle gewusst, ne? Zeitlich und räumlich abgeschlossenes Vorhaben. Einmalig. Also man merke sich, ein Auto zu bauen ist kein Projekt, eine Autofabrik aber schon. Okay. Also hier, was wir uns merken, wovon reden wir denn eigentlich? Ein zielgerichtetes Vorhaben. Vorhaben ist abgeschlossen, es hat also ein Ende, es hat aber auch einen Anfang. Wir reden über Zeit und Aufwand und wir reden natürlich auch immer über Qualität, weiche Faktoren. Bis hierhin langweilt euch das hoffentlich. Ist trivial. wusstet ihr, zumindest intuitiv. Also hier kann man ja auch schon nichts falsch machen. Schönes Bild für Anti-Pattern, doch. Es fängt so trivial an und wenn ich in Projekte reingehe und ich habe im Moment eine gewisse Eigenschaft, so Firefighting-Projekte an sich zu ziehen, also Projekte kommen bei uns ran, die hat irgendjemand schon mal nicht perfekt abgeschlossen. Und ich habe dann so das Gefühl, ich bin der letzte Dienstleister, der sie alle zugeschoben bekommt, warum auch immer das liegt. Was läuft denn da so auf dieser Ebene schon mal falsch? Ganz simpel, es ist vollkommen unklar, wann das angefangen hat und wann es aufgehört hat. Es ist überhaupt nicht definiert, das Projektziel. Das Projektziel ist, baue mir halt eine Software. Ja, okay, mache ich. Wann ist das Projekt fertig, wenn die Software fertig ist? Was macht die Software aus? Ja, pff, also das sagen wir dir dann noch. Ich, okay. Ihr kennt bestimmt den hier, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, den Feature Creep. Das ist der Teil, wo ihr eine Sekunde lesen dürft und nicht was trinken. Der Kunde drückt uns immer weiter Features rein. Können wir das erkennen? Ja doch, Beamer ist riesig. Und wir kriegen Features und Features und Features. Das Projekt wird nicht fertig, weil es ja gar nicht abgeschlossen ist. Es kann gar nicht fertig werden. Wir haben auch gar kein Projekt, streng genommen. Aber das kann man schon mal so ein bisschen falsch machen. Die Frage, wann ist das Projekt fertig? Hier oben ist die Antwort, per Definition gar nicht. Also unser Anti-Pattern, unser erstes, haben wir schon so ein bisschen kennengelernt. Wir wissen gar nicht so richtig, was das Projekt ausmacht, wann es zu Ende ist. Wir wollten aber eigentlich gar nicht, oder nicht nur von Projekten reden, sondern wir haben es noch einen draufgesetzt. Ich meine, ich musste euch um diese späte Stunde irgendwie hierher locken und habe gesagt, wir reden mal von einem erfolgreichen Projekt. Was unterscheidet denn ein erfolgreiches Projekt, die wir alle machen wollen? Naja, von einem Projekt, was okay, ist jetzt auch so ein bisschen simpel, ne? Ein Projekt, das irgendwie besser ist, sowas, was so eine Schulnote 2 hat oder 2 plus, vielleicht sogar so eine sehr gut oder 15 Punkte oder ähnliches. Das verstehen wir unter einem erfolgreichen Projekt und wir sollten uns einig sein, dass wir irgendwie dahin streben. Das wäre auch nicht hier, wollt ihr alle machen. So, wir wollen erfolgreiche Projekte machen und IT-Projekte ist besonders schwierig. Das glaubt man übrigens auch nur so lange, wie man ein Haus gebaut hat. Aber das nur am Rande. Also ein IT-Projekt ist besonders schwierig. Also wollen wir das erfolgreich machen. Jetzt haben wir verstanden, wir haben ein Projekt. Jetzt wollen wir nochmal über Erfolg reden. Auch so ein bisschen eine simple Frage. Wann habe ich denn überhaupt Erfolg? Das definiert vermutlich jeder ein bisschen anders. Wir reden hier so tendenziell von Projekten, die nicht trivial sind. Trivial ist so ein Projekt wie, keine Ahnung, ich mache einen Umzug mit einer Firma, dann brauche ich 3 Leute und 5 Umzugshelfer, dann ziehen meine 7 Schreibtische um. So, ja, das ist jetzt nicht so schwierig. Wir reden hier von IT-Projekten, da sind auch nicht nur ein Entwickler 5 Tage dran und dann ist das fertig, dann hat er so seine Maske da gebaut, sondern das ist schon ein bisschen komplexer. Das wäre mal ganz gut, wenn wir dann alle gemeinsam wüssten, also alle, was ist denn so Erfolg? Das ist übrigens der Teil, wo ihr jetzt mal so reinrufen könnt, ne, kurz vor dem Disco-Besuch. Was könnte ein Erfolg ausmachen? Reinrufen ist ohne Meldung, aber du darfst dich melden und dann reinrufen.
Dann kann ich auch nicht reinrufen. Ich würde sagen, auch wenn ein wichtiger Aspekt ist, wenn der Kunde, für den man das macht, wenn er dann zufrieden ist.
Ja.
Zeit eingehalten, Ressourcen eingehalten, nicht mehr Geld verbrannt, als Vertrauen kommt.
Die Vorgaben ganz allgemein, ne?
Ja, Vorgaben eingehalten, Kunde ist zufrieden, nicht mehr Geld verbrannt als notwendig. Ich würde an der Formulierung arbeiten, aber ich glaube, wir sind einer Meinung.
Wenn man nicht zu viel Zeit und Ressourcen investiert und dann man sollte an den Arbeitern nicht sparen, die Arbeit soll nämlich auch gefördert werden. Wenn man eben mit anderen zusammenarbeitet, dann müsste man den ein bisschen fördern, dass die auch was hinkriegen.
Ja.
Ich bin dann erfolgreich, wenn mein Funktionsumfang der Spezifikation entspricht.
Ja, sehr formal, es gibt eine Spezifikation, aber gut. Also gut, ja, wenn wir die erfüllen. Okay.
Das ist auch noch was, dass die Leute, die daran arbeiten, nicht völlig verbrannt sind, weil sie völlig fertig gemacht hat. Das kann ja auch sein.
Ja, ja. Also, wir können das doch. Kein abgebrochenes Projekt. Also, ein erfolgreiches Projekt ist, wenn es nicht abgebrochen ist. Ich spitze immer gerne zu und provoziere gerne, ist auf Freitagabend. Also, keine Selbstmorde auf Seiten des Projektteams ist auch ein Erfolg. Okay. Ihr könnt gerne weiter reinrufen. Was ich immer empfehlen würde, wenn ihr so ein Projekt habt, fragt mal. Also, ich mache das tatsächlich. Ich habe jetzt nicht so große Projekte mit so vielen Leuten, auf den Zettel schreiben, hochhalten. an die Wand kleben und an der Wand kleben lassen. Wir sollten wissen, wann haben wir denn Erfolg? Das ist manchmal so, dass der Kunde sagt, es muss gut aussehen. Und du hast dann, du stellst jemandem so eine fancy Funktion vor mit so Relationen und Lazy Loading und dann kommen noch asynchrone Prozesse und dann sagt der Kunde, da oben ist ein Tippfehler, ich gucke mir das doch gar nicht an. Dann sag ich, ja, das ist Lorem Ipsum oder so. Aber mein Erfolg war jetzt, dass ich hier diese ganze Technik in den Griff gekriegt habe und asynchrone Prozesse und der Kunde sagt, das sieht aber nicht gut aus, ich habe keine Lust mehr anzugucken. Okay, also hätten wir vorher verstanden, der Erfolg ist, dass das wirklich gut aussieht und der CI entspricht, dann hätten wir vielleicht nochmal 10 Minuten mehr am Design gebaut und wie gesagt, die Funktionen sind jetzt gerade in dieser Phase auch nicht so wichtig. So, das müssen wir verstehen, da kann man echt schön reinfallen. Also auch in welcher Prioritätsreihenfolge. Also die Sortierung ist jetzt hier nicht so ganz egal. Bleiben wir also mal, wir holen wieder unsere hervorragende Anti-Pattern-Waffe aus der Schublade. Was können wir hier tun oder was sollten wir nicht tun? Wir sollten bei unseren Teammitgliedern fest verankern, wann wir Erfolg haben. Oder im Umkehrschluss, wenn sie es nicht wissen, dann können sie auch nicht zum Erfolg beitragen. Wenn man das mit 1 kombiniert, das Projekt ist nicht abgeschlossen und wir wissen gar nicht, wann wir Erfolg haben, alter geil. Das Projekt kannst du dann sofort von vorne anfangen, am besten mit einem komplett neuen Team und auch einem neuen Kunden. Und vielleicht machst du dann auch was völlig anderes, dann hast du noch irgendeine Chance, dass damit keiner mehr was zu tun haben will. Und wenn man sich so anguckt, welche Projekte so schief gehen, ich meine, ich nehme gerne sowas wie Toll Collect, erinnert sich da noch jemand dran? Einer noch? Zwei? Dann passiert genau das. Also ich habe eine Mitarbeiterin von Toll Collect im anderen Betrieb wieder betroffen, die hat dann aus dem Nähkästchen geplaudert, aber das ist so völlig unklar, was wann wie fertig sein soll. Keiner wusste es, was wir jetzt machen sollen. 1000 Seiten Spezifikation. Ich habe da irgendwo mal was drin gelesen. Keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Ich mache mal irgendwas. Fun Fact, bei Toll Collect zum Beispiel sind alle Brücken, die über die Autobahnen sind, 500 Meter an der falschen Stelle gebaut, weil in der Spezifikation nicht das Richtige drin stand oder es keiner mehr gefunden hat. Also wann habe ich Erfolg? Baue ich halt eine Brücke. Ist blöd, ist letztlich ein IT-Projekt, aber da baue ich Brücken über die Autobahn, wird teuer. Jetzt haben wir von wir gesprochen, das habe ich so intuitiv gemacht. Das würde ich mal lieber explizit tun. Wer ist denn überhaupt wir? Also wer ist denn so das Team? Oder mal anders gefragt, wer sind die Stakeholder? Stakeholder, den Begriff kennt ihr alle? Boah, irgendwie. Da hinten war einer, den ihr nicht kennt, wer möchte ihn erklären? Ich sehe schon, ich muss alles selber machen. Stakeholder sind irgendwie die Anspruchsberechtigten. Also alle Leute, die was zu sagen haben und die ich auch mal letztens informieren soll. Da gibt es irgendwie nicht so richtig schönes deutsches Wort für. Keine Ahnung.
Alle, die ein Interesse am Projekterfolg haben. Nicht unbedingt alle, die informiert werden wollen. Also ich würde nicht alle, die informiert werden wollen, würde ich nicht alle als Stakeholder.
Oh, ja, okay, der Umkehrschluss gilt nicht, ja, stimmt. Ja, also man weiß auch nicht das so ganz im Detail, aber grundsätzlich sind ja am Projekt Leute involviert. Typischerweise in meinen Projekten eben Dienstleister und Kunde. Manchmal auch noch weitere Dienstleister, so freie Mitarbeiter, ähnliches. Und dann hast du vielleicht auch noch mal Dritte drin. So, es gibt eine Universität da noch, die muss auch noch informiert werden. Das passiert alles. Die sollten wir erstmal bekannt machen. Also wäre mal super, wenn wir so ein Dokument hätten, wo ich weiß, wir hatten alles ein Stake in diesem Projekt. Heißt, für später, wie muss ich im Team halten. Und alle die, wenn wir so ein Kick-Off-Meeting machen, das ist jetzt nicht zwingend eine Methode, die man machen muss, die empfehle ich aber, wenn es irgendwie sich anbietet, die sollten wir fragen, wann haben wir denn Erfolg? Ja? Haben wir vorhin gesagt, wir müssen das wissen, wir sind in dem Fall das gesamte Projekt-Team. Was bei dem Team halt auch wichtig ist, bei den Stakeholdern, ihr seht es ja oben schon, wen muss ich in der Kommunikation halten? Die werden da später drauf zurückkommen. Wenn ich das nicht weiß und irgendwie im Zweifelsfall alle oder keinen auf CC setze in E-Mails, kann das auch schon ordentlich schief gehen. Also nochmal unser Anti-Pattern, heute Nummer 3. Ich glaube, so viele haben wir auch gar nicht mehr. Was dann noch passieren kann, wenn die Stakeholder nicht bekannt sind, dann kommen neue auf. Ich meine, das kann euch natürlich prinzipiell auch passieren, wenn ihr meint, alle zu kennen. Wenn ihr ein Dokument habt und ganz explizit gefragt habt, wer ist denn alles unser Ansprechpartner? Und dann kommt ein neuer. Okay, dann solltet ihr auch Lotto spielen, dass ihr schon so ein bisschen gewinnen. Aber was eher passiert ist, man glaubt, man weiß ja, beim Kunden sind die 3 Ansprechpartner, die muss ich informieren. Und dann, nach 3 Monaten, kommt der Geschäftsführer rein oder der Bereichsleiter und der fängt jetzt an reinzuquatschen. Der weiß nichts von dem Projekt, taucht auf und sagt, nee, das muss ja anders sein. Wenn ihr das habt, ändern sich die beiden Pattern 1 und 2, die wir schon gesehen haben, nämlich wir kriegen Feature Creep, wir kriegen neue Features rein und wir wissen gar nicht mehr, wann wir fertig sind. Also letztlich hängt das alles miteinander zusammen, aber explizit kann man das sagen, wir wissen einfach nicht, wer da noch ein berechtigtes Interesse hat und das muss uns der Kunde sagen und besser, wir haben es schriftlich. Jetzt habe ich schon wieder von wir gesprochen, wir haben jetzt das Team festgehalten. Wer ist denn das Team? Wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Das Team, weiß immer nicht, wer von den beiden Alten ich bin, aber einer von den beiden auf dem Couch bin ich schon. Ich gucke mir das meistens an. Ich muss ja nichts mehr programmieren, es geht immer um Softwareentwicklung bei mir. Aber wir sollten mal ein bisschen definieren, wer das alles sein kann. Ich habe jetzt mal so Rollen exemplarisch mir rausgezogen. Es gibt meistens noch mehr. Im Bereich Softwareentwicklung kann man das ein bisschen eingrenzen. Es gibt auch Leute, die machen irgendwie so ein Bauingenieursprojekt oder ähnliches. Oder noch Hardware dran. So, brauchst noch einen Hardwareentwickler, hast noch eine Fertigung. Also da müsst ihr so ein bisschen selber mitdenken, aber ich glaube, das ist kein Problem. Wir haben typischerweise sowas wie den Auftraggeber und den Kunden. Der kann intern sein, der kann extern sein. Das kann manchmal eine andere Firma sein. Also irgendjemand, der sagt, wir machen das Projekt und ich unterschreibe das auch und ich sorge auch dafür, dass irgendjemand mal die Rechnung freigibt. Ne? Den nennt man auch, je nachdem, wenn ihr doch im Scrum-Umfeld unterwegs seid, irgendwie Product Owner, irgendwie. Dann haben wir sowas wie die Projektleitung. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich auch eine sehr wichtige Rolle und da ich das nur mache, steht es jetzt mal oben. Steht aber ja dazwischen. Dann haben wir die Umsetzung. Das ist vielleicht Konzept, je nachdem. Meistens hat man das schon, manchmal mit der Projektleitung kombiniert und auch manchmal kombiniert mit der Entwicklung selber. Punkt, Punkt, Punkt lasse ich hier weg. Können wir ein bisschen synonym mit Entwicklung sehen, obwohl die Entwicklung, also die Softwareentwicklung manchmal noch ein bisschen anders ist als, sagen wir mal, Grafiker, von dem man mit denen umgeht. Ich kann dazu noch mehr sagen. Wir gucken mal, wie schnell ich durchkomme. Dieser Vortrag in der Form ist der erste. Ich habe das Timing noch nicht ganz im Griff. Reden wir aber mal über unseren Kunden, Entscheider, Project Owner. Grundsätzlich müssen wir ja wissen, was wollen die? Oder was will die? Einzelperson oder die, Mehrzahl oder der, wenn es ein Mann ist. Das wissen wir ja. Und wenn es mehrere sind, das ist relativ typisch bei Projekten, die jetzt auch nicht trivial sind. Also diese Struktur findet ihr bei allen Projekten auch bei 3.000 Euro Projekten habt ihr vielleicht zwei Geschäftsführer. Aber bei 300.000 Euro Projekten habt ihr ganz mit Sicherheit mehr als eine Person, mit der ihr dort reden werdet. Aber die haben ja immer eine Meinung, das nimmt man mal so an, weil die haben sich abgestimmt, die wissen, was sie von uns wollen. Jo, also in der Praxis läuft das denn so, der eine redet nicht mit dem anderen. Das kann man steigern mit, die sitzen im selben Raum und gucken sich an, jedenfalls wenn sie über ihre Monitore gucken. Du telefonierst mit dem anderen telefonierst den nächsten Tag. Wie ich gestern mit ihrem Kollegen ja besprochen habe, sagt er, ach, haben Sie mit meinem Kollegen gesprochen? Weiß ich nicht. Dann meine ich, Alter, ihr sitzt euch gegenüber, was macht ihr den ganzen Tag? Miteinander reden? Weißt du nicht. Es sagt dir keiner, ich sitze mit meinem Kollegen in einem Raum, wir arbeiten in derselben Firma, wir arbeiten am selben Projekt, aber reden tun wir eigentlich nicht so gern. Das sagt dir keiner. Da läufst du voll in die Falle rein. Da musst du einfach sicherstellen, dass die Leute die Kommunikation erreicht hat. Davon implizit ausgehen, gar keine gute Idee. Spezialisten sind auch diese hier. Leute, die diese E-Mails nicht lesen, gibt es auch. Also E-Mails hinschicken, hat er gelesen und zur Kenntnis genommen, keine Reaktion ist ja Zustimmung, ist ein gefährliches Spiel. Wenn da wichtige Dinge drinstehen, hallo, Frau Dr. Müller, wir machen das jetzt so, falls nicht, schicken Sie mir eine Mail zurück, ganz schlechte Idee. Fun Fact am Rande, Graf Zahl heißt wie auf Englisch? Ich wusste das bis vor 5 Jahren nicht und habe mich dann totgelacht. 30 Jahre später. Okay, also Count Count zählt ja nämlich deine Briefe, das wissen wir, aber liest die nicht. Und dann gibt es auch noch immer so die Leute, die sind so ein bisschen vergesslich. Also ja, haben wir letzte Woche abgestimmt, wir sprachen drüber, aber habe ich vergessen. Und
interessiert mich der Quatsch von gestern.
Ja, das Zitat ist ja ein bisschen unzulässig verkürzt, weil das finde ich insofern richtig, weil er sagt, ich muss ja meine Meinung ändern können, das ist schon okay. Aber ich muss ja dann dazu stehen, zu sagen, gestern habe ich gesagt, ich will blau, jetzt habt ihr das in blau gebaut, jetzt wo ich sehe, müssen wir es doch rot bauen. Das ist ja schon, die Meinung zu ändern kann valide sein. Aber wenn ich sage, ich habe nie gesagt, wieso baust du das blau? Ich habe nie von blau geredet. Doch, letztes Meeting, sie haben es für blau entschieden, ganz bestimmt. Nee. Also es gibt Leute, die spielen das als böse Karte, um euch in die Pfanne zu hauen oder das Projekt irgendwie. Wir kommen da gleich noch ein bisschen zu, aber es gibt auch Leute, die vergessen das. Keine Ahnung, wo die mit ihrem Kopf sind, was die den ganzen Tag so machen. Aber den zeigst du manchmal denselben Entwurf oder denselben Ansatz oder dasselbe Konzept und dann kriegst du eine völlig andere Meinung. Und ich stehe lange Zeit immer noch davor und kann das nicht so ganz verstehen, aber vielleicht ist auch nicht jedem das Projekt gleich wichtig. Und dann eine Sache, die euch dann eben auch noch passieren wird und die dann auch letztlich noch so ein bisschen unseren Anti-Pattern mündet, da führen wir noch hin. Diese Rolle, diese Entscheidung hinzubekommen, liegt manchmal implizit beim Dienstleister. Implizit, das Wort kennen wir alle, das heißt, das ist nicht so ausgesprochen. Es gibt auch nicht die Rolle dafür, in dem Sinne von, du kriegst Geld dafür oder Zeit, was ja auch so eine Art Währung am Ende ist, sondern du musst es hinorganisieren oder solltest es hinorganisieren, weil das eigentlich Selbstverständliche, was der Kunde auch sagt, was er tun würde, nicht beim Kunden passiert. Also klassisches Ding, du hast einen Kunden, da sind 5 Ansprechpartner, sind alle im Stake drin, du hast auf Ansprechseite des Kunden einen Ansprechpartner, also operativ eigentlich Projektleitung, und du musst es aber trotzdem organisieren, weil der tut diesen Job oder sie tut diesen Job nicht oder nicht hinreichend gut. Und ja, es ist dann ein bisschen dieses Cover your ass, das kann man auf Deutsch nicht so richtig übersetzen, vielleicht um diese Uhrzeit schon, ich weiß nicht, aber man sollte das immer alles festhalten. A, wir müssen informieren und B, wenn du das implizit machst und machen musst, um ein Projekt voranzukommen, und du möchtest ja vorankommen im Timing, dann ist es ja ganz gut, wenn man das nochmal rausholen kann. In der Kombination mit Leute ändern ihre Meinung, wir wissen nicht, ob absichtlich oder sind vergesslich, ganz gut. Ich war so kurz davor, diesen alten bösen Satz aus der Schule, wer schreibt, der bleibt, dahin zu packen. Ich möchte meinem Deutschlehrer aber kein Recht geben, deshalb lasse ich es. Reden wir mal über das, was ich mache. Deshalb steht da am meisten, das ist jetzt also ganz willkürlich, das Wichtigste im Projekt ist eine gute Projektleitung. Hier laufen eben die Fäden zusammen. Am Ende könnte man auch diese Folie, alles, den ganzen Vortrag reduzieren auf, es liegt immer an der Kommunikation. Da werdet ihr mir aber alle eingeschlafen oder zu Recht auch gegangen. Aber da ist ja was dran. Wenn wir also sagen, wo liegt es denn an der Kommunikation, muss der Entwickler denn mit dem Geschäftsführer des Auftraggebers reden? Nee. Das muss wir anders tun, dafür gibt es eine Rolle und die heißt Projektleitung. Und wenn ihr dafür sorgt, dass ihr sie gut ausfüllt oder sie einfordert, dass es wer anders dann gut tut oder zur Not auch mal den designierten Projektleiter an seinen Job erinnert, dann habt ihr die Chance, dass das ein Erfolg wird. Also die Fragen, die ein Projektleiter jederzeit wissen müsste, ich bin auch der Meinung nach 2 Bier, und am Freitagabend noch, wer macht was gerade? Was passiert diese Woche oder heute? Von mir aus auch diesen Monat, je nachdem, wie dick euer Projekt ist. Wer wartet denn? Klassiker natürlich auch. Alice wartet auf Bob. Bob weiß aber nicht, dass Alice wartet. So, ne? Oder Formulierung, an der arbeiten wir noch. Also Leute warten aufeinander und denken, ja, der weiß doch, ich kann ja hier gar nicht arbeiten. Ich kann so ein bisschen vor mich hin prokrastinieren und Minesweeper spielen, weil... Candy Crush spielen, weil ich kann erst arbeiten, wenn der andere liefert. Das weiß ja die andere Person. Die Projektleitung muss da mal drüber nachdenken und sagen, nein, wenn du nicht arbeiten kannst, komm zu mir. Ich sorge dafür, dass die vorbereiteten Arbeitspakete dann bei dir ankommen. Deshalb braucht man eine aktive Kommunikation. Zwar sage ich mal dem Entwickler, wenn dir irgendwas fehlt, komm zu mir. Aber realistischerweise werde ich immer pollen müssen. Deshalb macht man einen Status-Call jede Woche. Deshalb gibt es im Scrum diese Daily Stand-Ups. Stellt sich jeden Morgen hin und sagt, was habe ich gemacht, was hindert mich? Das ist dann die Selbstorganisation, die aber letztlich nichts anderes tut oder diesen Teil des Micromanagements der Projektleitung abbildet. Kann man machen, ist eine Methode, damit umzugehen. Eine Methode, die ich mache, kleines Team, 11-Personen-Management bei Walking Around. Ich gehe rum, frage, darf ich dir eine Tasse Kaffee bringen? Was machst du gerade? Am Anfang finden die Leute das immer ein bisschen komisch. Dann sagen sie, ja, dann bringe ich dir wirklich eine Tasse Kaffee. Und dann sagen sie mir, was tun sie? Es gibt ja auch diese Geschichte von Steve Jobs, die kannte ich aber tatsächlich noch nicht, als ich angefangen habe, das zu machen. Wenn du jemanden im Fahrstuhl triffst, der muss während des Fahrstuhlfahrens dir erklären können, woran er arbeitet. Ansonsten wird er angeblich gefeuert. Naja, also so will ich jetzt nicht drohen, aber die Leute aktiv zu fragen, zu pollen, halte ich für eine ganz gute Idee. Deshalb halte ich auch viel davon, an einem Ort zu arbeiten. Danke. Deshalb halte ich auch viel davon, an einem Ort zu arbeiten, weil man da genau solche Themen mitkriegt. Und auch wenn du Leute hast, die vielleicht gerade im Job wissen, das müsste ich können, aber ich kann das nicht und verbeiß mich da, das kriegst du nur raus, wenn du aktiv auf die zugehst. Das sagen nur sehr seniorige Menschen freiwillig. Zeiten im Blick, Kalender im Blick. Ganz einfaches Ding. Vermutlich, wenn man Vorwort lesen würde eines Projektmanagement-Buches, steht das da auch. Habe ich nicht gemacht? Okay. Wie sehe ich eigentlich meinen Job? So, was seht denn ihr da? Naja, wir haben irgendwie den Kunden und das bin ich. kann man so sagen. Der Kunde sagt, da auf die Wiese und ich renne halt rum um alle Schafe. Ist jetzt nicht das netteste Bild, okay. Kläff die an und guck aber, dass sie sich mal in die richtige Richtung bewegen. Wenn ein Schaf stehen bleibt und in die falsche Richtung läuft, dann renne ich dahin. Oh, das ist manchmal wie Schafe hüten. Ja, das ist die Projektmanagement-Aufgabe. Aber vielleicht könnt ihr auch sagen, manchmal bin ich selber auch das Schaf. Ich bin ja nicht immer Projektleiter, ich bin auch mal ein Konzept in Projekten drin. Dann verbeiße ich mich am Detail und sage, sagt jemand zu mir, hast du mal auf den Kalender geguckt? Hast du mal auf deine Zeiten, die du gebucht hast, geguckt und wir müssen da hinten hinkommen? Das müsste mal nächsten Dienstag fertig sein. Das weißt du doch schon. Sag ich, ja. Also wie ich mich wirklich sehe, ist natürlich so. Ich bin ja das Wichtigste im Projekt, na klar. Denkt jeder von sich, ich bin also der Ninja, der so kämpft. Mit welchen Schwertern kämpfe ich denn eigentlich? Ist auch ein bisschen trivial. Das Wichtigste, finde ich, ist ein Kalender. Dinge, Timings im Blick behalten. Und da immer eins vom anderen abhängt. Wichtigstes Ding, Gantt-Diagramme. Was mache ich, wer erwartet auf was? Triviale Sache, kann man sich schnell aufbauen. Könnt ihr zur Not in Excel machen oder gibt jede Menge Open-Source-Gantt-Varianten oder auch Web-Services, mit denen ihr das machen könnt. Sollte man im Blick haben, wenn es die nicht gibt, du bist Entwickler oder Grafiker oder whatever, Projektleiter fragen, wo ist denn das? Und von wann ist das? Wenn das nicht existiert, kein gutes Zeichen. E-Mail als Stich, als Reminder für Kommunikation, kann auch ein Telefon sein, aber E-Mail hast du schon was Schriftliches in der Hand, immer gut. Und ganz wichtig, Controlling. Wie viele Zeiten habe ich denn wo drauf verbraucht? Also Excel wird man in Wahrheit wahrscheinlich nicht in Excel machen, sondern ein bisschen spezialisierteren Tools. Könnt ihr euch einlesen. Und meistens hat man ja auch ein Setup und eine Umgebung, weil man jetzt keine Trivialprojekte macht, mit der das geht. Auf Nachfragen würde ich aber auch dazu sagen, was ich benutze. Trivial, ne? Wisst ihr alles? Na gut. Mathe für Projektleitung. Ich bin ja Projektleiter, deshalb darf ich über Projektleiter auch ein bisschen lästern. Ich war auf dem PM-Camp in Kiel und gelegentlich ein bisschen erschrocken, was unter Projektleitung verstanden wird. Das ist jetzt meine Meinung. Ich gebe euch mal eine Textaufgabe. Ist ein bisschen mehr 9. Klasse oder 8. Klasse vielleicht als Uni, aber hey. Wir haben ein Projekt, 3 Monate, ist geplant. 1,5 Monate sind rum. Wir haben 3 Entwickler darauf sitzen. Und wir haben auch eine sehr genaue Erfassung. Das ist schon mal gut. Also ich mache meinen Projektleiterjob gut. Und der Entwickler kommt an und sagt, ja, also wir sehen jetzt hier so eine Anzahl der Tickets, Projektfortschritte, wir haben so 40%, wir müssten ja 50% haben, wir haben die Hälfte der Zeit rum. Aber das ist nicht so schlimm. Wie ich weiß, dass wir ein bisschen hinterherhängen, wir machen halt ein paar Überstunden. Was würdet ihr denn da antworten?
Überstunden heißt auch, dass der Kopf dran sagt, nee, ich möchte nicht mehr, und dann Sitzbahn. Komm, komm schon, kriegt nichts mehr rauf, aber man lässt sich auch selbst nicht schlafen, somit kann sich der Körper auch nicht aus und dann geht es noch schlechter voran.
Gut, also du sagst, Überstunden ist eh keine gute Idee, das ist okay, ja. Ja.
Aber es heißt doch, dass der Plan dann nicht richtig war, weil man den nicht erfüllt hat, sozusagen. Also, man hat wahrscheinlich die Aufgaben zu gering eingeschätzt im Vorwege oder so.
Ja, also wenn wir nicht im Plan liegen, dann ist irgendwas nicht, wie wir es haben wollen. Ne? Das ist aber ehrlicherweise bei 99% aller Projekte der Fall. Also, sorry, wir sind ja unter uns, ne? Sieht ja auch keiner im Internet oder so. Es gibt keine Projekte, die immer nur im Plan liegen. Also, wenn sie trivial sind oder du extrem viel Puffer reinrechnest, so klar.
Der Zeit plane, 50% fertig zu haben, kann ich ja eigentlich nicht von vornherein davon ausgehen, dass ich in der nächsten Hälfte der Zeit auch 50% des Projekts fertig habe, wenn ich nur nach der Anzahl der Tickets gehe. Also 50% der Tickets geschlossen und die Hälfte der Zeit verbraucht, kann ja sein, dass ich für die letzten 20%, so wie es gerne mal passiert, irgendwie die doppelte Zeit.
Ja, aber wir haben lineare Tickets. Okay. Was sagst du denn dann? Sagst du, okay, mach mal Überstunden, kriegen wir hin? Gut, ich auch nicht. Ich sage nämlich, ja, hol mal guten alten Taschenrechner raus und tipp mal was ein. Also nochmal zur Erinnerung, kurz aufgemalt. Wir haben 3 Monate, die sind hier mal so hingemalt, wir haben 3 Personen. Wir nehmen mal 40 Stunden an und ja, wir haben keine Feiertage und keiner ist krank und keiner im Urlaub. Das ist eine unzulässige Vereinfachung, aber ich mache es euch mal ein bisschen einfacher zum Mitrechnen, okay? Das heißt, wir haben 516 Stunden je Monat, die wir an Entwicklerzeit haben. geht auch keiner zum Zahnarzt, ich weiß. Das heißt, wenn wir das auf 3 Monate rausziehen, haben wir logischerweise 1548 Stunden. Soweit so trivial, ihr kommt mit. Jetzt wissen wir ja, wir haben hier nach der Hälfte des Laufzeits eben nur 40% geschafft. Dass wir die 40% nicht genau erfassen können und dass doch mal jemand krank wird, wie gesagt, sind Rand und Schärfe. Wir machen aber nur mal plaines Mathe, damit ihr dafür mal ein Gefühl bekommt. Okay, was bedeutet denn das? Das bedeutet, und ich meine, das hast du eigentlich auch schon so gesehen, wie ist denn jetzt die Gesamtprojektlaufzeit? Also wir haben ja in der Hälfte der Zeit nur 40% geschafft. Also ist das Gesamtprojekt ja größer als diese 1500 Stunden, richtig? Schnelles Bauchgefühl ohne Taschenrechner, wie groß ist denn das?
Knappe 2000 Stunden.
Sehr gut. Der Mann hat scheinbar Erfahrung, zumindest in Mathe.
Aber ich rechne schnell.
Ja, auch bei Erfahrung schnell rechnen ist auch gut. Also nochmal ganz kurz, der Entwickler kam gerade an und hat mir mit der Mitteilung, ich bleibe jetzt ab und zu mal länger, um das aufzuholen, mir gerade mitgeteilt, dass unser Projekt sich gerade mal von 1500 auf 1900 Stunden geändert hat. Nur mal, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt. Und übrigens, wir sind bei 50% des Projekts und bei 40% der Leistung. Es ist nicht so, dass wir nur die Hälfte, nur ein Drittel haben. Also intuitiv hätte ich gedacht, auweia. Okay, also jetzt haben wir gelernt, wir haben gerade festgestellt, unser Projekt ist ja größer. Jetzt haben wir aber nur 40% geschafft. Das heißt, was haben wir denn jetzt noch für einen prognostizierten Restaufwand? Immer noch vereinfacht, kann in Wahrheit auch noch schlimmer aussehen. Also, jetzt haben wir jetzt die Hälfte, 700 Stunden haben wir ja schon gemacht. Unsere Gesamtstundenzahl 1900 irgendwas haben wir. Das heißt, wir haben jetzt noch zu leisten 1161 Stunden. Kommt ihr noch mit? Ist schon langweilig? Also mal ganz kurz. Wir sind immer in der Hälfte des Projekts, aber haben plötzlich einen riesen Preis gewonnen. Jetzt wissen wir, es sind ja immer noch 3 Personen. Diese 3 Personen teilen wir durch. Und was kriegen wir dann raus? Wie viel müssen wir in die Woche arbeiten? Ha, der Mann mit Mathe ist abgelenkt, das ist gut. Alle anderen dürfen schätzen. Wie viel Überstunden müssen die denn jetzt machen? Eine am Tag? Lass die anderen mal eine Chance. Bauchgefühl, komm.
3, 4, 5.
Ein noch. 60 Stunden, also 20 Überstunden, jeder bis zum Rest des Projektlaufzeits. Alter, what? Ja, ja, genau. Was man nämlich gerne vergisst, ich brauche ja nicht nur den 50% die Stunden drauf, sondern meine 50% waren gar keine 50%, die waren nämlich nur 40%, die wir hatten. Und beim intuitiven Schätzen trittst du dir voll in die Mine rein. Also sagen wir, die können keine 60 Stunden arbeiten machen, was du vorhin gesagt hast, gilt ja bei 60 Stunden definitiv. Man kann über 41 verhandeln oder samstags mal über 3 Stunden, aber nicht über 60. Okay, der Projektleiter knirscht mit den Zähnen, sagt, Geld ist auch gerade egal, wir müssen fertig werden. Was machen wir denn jetzt? Wir teilen das mal durch 40 Stunden. Das sind entspannte 4,5 Personen. Das war Mathe jetzt einfach, die ich brauche. Ich brauche also, statt meinen 3, brauche ich auch nicht einen 4. Das reicht nicht. Ich brauche 4,5 Personen. Halbe Person gibt es nicht. Zumindest Halbzeit würde es natürlich geben, klar. Aber ich habe da nochmal so eine andere Gedanken mit euch mitgebracht. Das sind unsere 3 Menschen, das sind unsere 3 Entwickler, die sitzen auf einem Haufen, gehen gemeinsam zum Mittagessen, bequatschen alles, die haben ihren Kommunikationsslot. Jetzt haben wir beschlossen, ich tue mal 2 dazu. Die beiden. Wie viel Kommunikation brauchen wir denn jetzt? Die steigen ja ein Projekt ein. Also mal realistisch, redet jeder mit jedem. Aus unserer Kommunikationszeit, wie groß die ist, kann jeden Tag, keine Ahnung, 20 Minuten sein oder ähnliches. Aus diesen 3 Kommunikationseinheiten werden jetzt wie viel? 10. Das kann ich nicht wirklich seriös gut berechnen, aber so dieses Bauchgefühl, statt 3 brauche ich plötzlich 5 und wenn das reicht, ist das schon gut. Alter Schwede.
Überhaupt kein Problem, wenn wir die Kollegen nehmen, die nicht miteinander
reden. Ja. Genau, erfolgreiches Projektmanagement durchschweigen. Das wäre...
Arbeiten und nicht reden, ne?
Ja.
Genau.
Also was ist die Reaktion? Wer ist eigentlich Projektleiter hier? Wer kennt diese Reaktion an der Stelle? Panik, korrekt. Was gut ist, wir haben die Panik schon nach der Hälfte des Projekts. Das heißt, noch können wir reagieren. Darf ich euch auch noch gute Nachrichten bringen? Ich finde es schon. Es gibt nämlich eine. Was passiert denn, wenn wir das Ganze linear ziehen? Also wenn wir sagen, wir haben gar keine 2 Menschen, die wir da reinholen können. Wir müssen einfach weitermachen. Wenn wir in die Projektverlängerung geben, dann wird das gar nicht so viel länger. Dann wird es eben 3 Wochen oder genau genommen 0,75 Monate länger. Das ist in der Praxis, warum ihr immer langlaufende Projekte seht und nicht Leute, die in Projekte rein- und rausspringen. Weil das hier letztlich besser geht. Also wenn ich hier stehe und sage, wenn ich das ein bisschen überziehe um einen knappen Monat, das versuche ich im Fall eher zu machen, als Leute ins Projekt zu werfen. Es gibt dann auch noch, wenn ihr fortgeschritten mit Projektmanagement beschäftigt, diesen Gedanken, wenn ihr weißt, dass von euren drei Leuten, die nicht alle drei gleich gut sind, es ist manchmal effizienter, einen rauszunehmen, den Schwächsten aus dem Projekt rauszunehmen und die beiden anderen sich fokussieren zu lassen, weil die Kommunikation dann schneller wird. Also der Kommunikationsslot geht weiter runter. Okay. Anti-Pattern Nummer 4, schwache Projektleitung, kann nicht rechnen. Also der Projektleitung, der Entwickler sagt, ja, das machen wir, holen wir auf. Projektleiter sagt, der Entwickler hat gesagt, das machen wir. Ich habe das nicht nachgerechnet, habe da nicht drüber nachgedacht. Das glaube ich jetzt. Abgabe ist übermorgen, wir haben aber nur wie viel Prozent? Ich weiß nicht. Ging gar nicht gut. Das ist, was passiert. Projektleitung nicht gut. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe das nicht so exakt im Blick hier. Aber lass uns nochmal über die Spezies reden, die wir alle auch mögen und ich ja auch mal war, Entwickler. Entwickeln ist immer noch Magie. Das heißt, keiner versteht so richtig, was die machen. Auch die Projektleitung so bedingt. Man muss sich da schon drauf verlassen. Es gibt dann aber so diverse Spezies. Ich jongliere mal mit zwei Richtungen. Ich vermute, hier ist eine Richtung mehr vertreten als die andere. Ich mache mich jetzt mal angreifbar. Ihr dürft nachher mich auseinanderbauen dafür. Es gibt die alten Säcke und es gibt die Hipster. Ganz bewusst so hinformuliert. Die haben alle so ihre Vor- und Nachteile. Für das Richtige braucht man die richtigen Leute. Das ist ganz simpel. Kurze Diskussion. Es gibt so die konservativen Entwickler, die machen das schon ewig. Die haben viele Erfahrungen, die können das. Die kommen meistens aus so einer Schule, wo man halt lange entwickelt, dann baut man das und dann ist das gut. Was wir in der Entwicklung so ein bisschen gelernt haben, ist so dem Kunden, der können wir auch intern sein, also sprich dem Rest des Teams, lieber mal früh Dinge zu zeigen, dann wird wir, wenn wir falsch abgebogen sind, das noch wieder hinkriegen, weil unser Pflichtenheft, was wir heute gar nicht mehr haben, und unsere Leistungsbeschreibung gar nicht so ganz eindeutig ist, das ist eine gute Idee. Das machen konservative Entwickler meistens nicht so. Ja, das kriegst du in einer Woche, dann ist das aber auch fertig. So, muss man ein bisschen mit umgehen. Natürlich, wie immer, Zuspitzung, Übertreibung. Und das sind längst nicht alle so, die haben das auch gelernt. Früher war es aber einfach nicht so. Was aber gut ist, die sind total unaufgeregt, die machen ihren Job, die rocken das Ding eigentlich weg. Wenn sie die Technik können und wenn sie eine klare Spezifikation haben, dann läuft das. So, fertig. Dann haben wir den anderen Teil, wir haben den progressiven Entwickler. Das sind meistens jüngere Menschen, die ein bisschen ehrgeiziger sind und die wollen sich beweisen. So, die probieren dann halt gerne neue Technik, auch an dem Projekt. Und sie sagen, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, ich habe Bock, das mal zu bauen. Dann sagst du, der Erfolg, ne, der war ja, dass wir rechtzeitig im Budget fertig werden. Das haben wir da vorne irgendwann mal definiert. Warum baust du jetzt eine Technik an, die wir noch nie probiert haben? Weil der Entwickler für sich sagt, es ist ein Erfolg, wenn ich diese Technik mal erfolgreich eingesetzt habe. Das ist ehrenwert, aber ein ganz schönes Projektrisiko. Junge Menschen neigen zu Selbstüberschätzung. Ja, das ist so. Das wird durch Erfahrung dann, ich weiß nicht, ob es besser oder schlimmer wird. Das muss man für sich so entscheiden. Also man wird da ein bisschen konservativer. Und früher ist man mehr motivierter, macht mehr Attacke, aber verspricht halt auch mehr, als man so nachweislich halten konnte. Die Gefahr droht ein wenig. Aber wenn ihr den heißen Scheiß in moderne Technik bauen wollt, dann wollt ihr junge Leute im Team haben, weil die sind eben begeisterungsfähig und die kennen das halt so. Keiner von abgehangenen Entwicklern kommt auf die Idee, Anwendungen mit JavaScript zu schreiben. Zu Recht. Aber junge Leute machen es, das funktioniert halt auch. Das ist okay, gut. Kann ja okay sein. Ich habe euch jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen so ein bisschen angefasst. Macht nichts, hoffe ich. Wir müssen ja mit den Leuten arbeiten, die da sind. Du wirst in der Regel nicht ein Team haben, wo du die richtigen drei rauspicken kannst. Du musst gucken, dass du das passende Team findest oder die passende Aufgabe fürs Team, was eher mein Job ist. Wenn ihr Projekte vergebt, zum Beispiel extern, ihr sitzt jetzt auf Seiten der Uni oder sitzt Seiten eines Betriebs, ihr sucht einen Entwicklungspartner, guckt euch die Projekte möglichst genau an, ob die genau das können, was ihr so haben wollt. Und, um jetzt wirklich noch auszusöhnen, Entwickler sind Experten auf ihrem Bereich, denen müsst ihr am Ende vertrauen. Sucht das richtige Team sucht, dass ihr die Eigenschaft, dass ihr die Leute richtig einsetzt. Ne? Dann seid ihr erfolgreich mit dem Projekt oder dann ist eine Chance hoch, dass ihr Erfolg haben könnt. Und vertraut denen dann, das müsst ihr, das sollt ihr auch tun. Wenn ihr euch zu sehr einmischt in technische Vorgaben und ähnliches und ihr gönnt, dass der Stakeholder Kunde macht, der sagt, ja, ich möchte jetzt die total coole Software entwickelt haben in dieser Technik und du musst das jetzt so machen, dann sag ich, Alter, das kann nichts werden. Und dann sind wir auch schon bei Anti-Pattern Nummer 5. Vorgaben, widersinnige Vorgaben an der Technik. Habe ich auch oft gesehen, bau mal einen Chat-Client in PHP. Ja, spitzen Idee. Ich könnte jetzt auch irgendwen bestimmt anfassen, wenn ich sage, baue mal wartbare Software in JavaScript. Super Idee. Das ist aber jetzt nur meine Erfahrung. Ne? Mögt ihr anders sehen. Also es gibt immer so Sachen, wenn man da zu viele Vorgaben macht, geht so. So, bis hierher haben wir ein paar Anti-Pattern kennengelernt, was sollte man nicht machen. Aber eigentlich rede ich von was anderem, ich rede nämlich von Verantwortung. Ihr solltet, jeder, also ihr ist jetzt ihr Anwesenden, aber auch jeder Mensch im Projekt sollte Verantwortung übernehmen für das, was er tut. Wenn jedes Teammitglied seine Verantwortung kennt, seine Rolle kennt, wann habe ich Erfolg, wann hat das Team Erfolg, dann kann ich Verantwortung dafür übernehmen. Und wenn ich weiß, ich habe einen Projektleiter, der für mich da ist und eine Projektleiterin, dann kann ich sagen, hier stehe ich, das brauche ich, das hindert mich, dann sind die Chancen, dass das klappt, schon mal ziemlich hoch. Wenn ich Verantwortung umdrehe und mir die andere Seite angucke, was steht da? Schuld. Ihr bekommt Verantwortung nur ins Team hinein, wenn ihr mit Schuld umgehen könnt. Wenn ihr euch nur eine Folie merken wollt von dem Talk heute, dann nimmt diese. Alles andere ist ein bisschen trivial. Okay, hierfür habe ich länger gebraucht, in meiner Erfahrung. Wenn du möchtest, dass jemand Verantwortung überlebt, dann musst du ihm zubilligen, dass sie und oder auch er natürlich Fehler machen. Dass sie irgendwie sagen, ja, das mache ich jetzt anders. Damit musst du umgehen. Als Team, als Stakeholder. Du musst die Angstfreiheit hinbekommen. Wenn du also sagst, etwas läuft nicht optimal in dem Projekt, wir haben diese 40% nach 50 Projektlaufzeit, also es läuft ja nicht optimal. Es ist total kontraproduktiv zu sagen, okay, das ist jetzt deine Schuld, du musst jetzt Überstunden machen. Das wird komplett schief gehen. Leute werden sich auf ihre Vorschriften reduzieren, jede Verantwortung ablehnen und das Projekt wird garantiert scheitern. Das ist meine Behauptung. Klima ohne Fingerpointing. Und konstruktiver Umgang mit Learnings. Wir müssen in der Projektmanagement, in der Projektlaufzeit das so hinbekommen, dass wir eine Chance haben, wenn etwas nicht gut läuft, daraus zu lernen. Und an dieser Stelle, bei Pair-Programming oder bei Scrum sind ja sehr gute Ideen drin. Ich habe vorhin über Scrum gelästert, aber das ist nicht so, dass da nicht Sachen drin sind, die man sich da auch rausziehen kann. Jedenfalls ich tue das. Zusammengefasst, womit ihr Projekte komplett kaputt geht, ist Fingerpointing. Du bist schuld, du. Wie ihr euch fühlt, wenn ich euch anzeige, wisst ihr selber, das ist eine scheiß Geste. Gibt es, glaube ich, auch eher so nur in Deutschland oder nur so bei uns im Kulturkreis. Das müsst ihr aus dem Projekt rauskriegen. Das ist oft nicht einfach. Ich habe Entwickler 4-5 Jahre bei mir in der Firma gehabt. Wenn irgendwas nicht lief, war immer der erste Satz, der kam, ich bin nicht schuld. Ich habe darauf einfache Regeln eingeführt bei uns. Vielleicht ist da was für einen dabei. Ich sage es anders. Das Wort Schuld ist bei uns verboten. Wenn jemand Schuld sagt, falle ich ihm ins Wort und sagen wir nicht. Das will ich hier nicht hören, das hilft mir nicht. Konjunktive ist genauso, das ist so ein bisschen das Ähnliche. Ja, hätten wir vor 2 Wochen das gemacht, wäre jetzt, hätte. Hilft mir überhaupt nicht. Analyse, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich meiner Rolle, ich bin jetzt Entwickler, Projektleiter, Konzepter, völlig egal, gerecht werden und wie kann ich nach vorne blicken, jetzt voranschreiten? Ein schöner Satz ist vom Pair-Programming oder Extreme-Programming geklaut, ist eine Phrase, wenn ein Projektbeteiligter einen anderen fragt, kannst du mir helfen, muss der ritualisiert Ja antworten. Das möchte man verhindern. Nicht-Kommunikation und Projekten, Leute wurschteln vor sich hin, jemandem fehlt etwas und er braucht Hilfe, überwindet sich vielleicht auch, zu sagen, kannst du mir helfen, ich kann das hier nicht gut, da muss der andere grundsätzlich erstmal Ja sagen. Es darf heißen, ja, nicht jetzt oder nicht in diesem Moment. Oder ja, ich kann dir helfen, aber der andere kann dir noch besser helfen. Es ist kein Freifahrtschein, ich muss nichts mehr tun und lass die andere meine Arbeit organisieren. Es gibt aber tatsächlich in der Praxis nicht so viele Leute, die das so verstehen. Also das finde ich, wie gesagt, vom Pair-Programming eine schöne Sache. Pair-Programming ist nicht mehr so ganz so modern, kann ich aber doch empfehlen. So, ich glaube, ich bin auch im Time und im Budget, wie ich mal bei Projekten hoffentlich manchmal auch bin. Was haben wir heute gelernt? Wir haben so ein paar Anti-Pattern gelernt. Entgegen der Ankündigung bin ich so ein bisschen abgewichen vom Budget. Ich bin in diese Zeitrechnung reingegangen. Kein definiertes Ende. Projektanfang nicht definiert ist auch doof. Ende ist natürlich schwieriger. Feature Creep. Ne? Unklare Definition von Erfolg. Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Kommen neue Features rein oder bauen wir ein schönes Projekt. Oder schnell ist auch schön. So bauen wir mal, das muss schnell sein. Sag ich, okay, wie messe ich dann Schnelligkeit? Ja, es muss schnell sein. Okay, da kann man sich dann wunderbar drüber streiten. Neue Leute im Projekt, die auftauchen, plötzlich was anderes sagen, was Abweichendes sagen, also neue Stakeholder. Schwache Projektleitung, keiner kümmert sich, jeder wurschtelt sich durch. Falsche technische Vorgaben gemacht, führt zu nicht realisierbaren Projekten, wenigstens nicht von dem Projektteam. Fingerpointing, Schuldzuweisung, Projekt tot. Positiver formuliert, ich möchte, dass ihr mit ein paar Sachen nach Hause geht, die ihr mitnehmen könnt. Man sollte so ein klassisches Projektmanagement drin haben, selbst wenn ihr Scrum oder ähnliches macht, so Zeiterfassung, das ist schon mal so ganz gut. Kalender, Gantt-Diagramme, das ist eigentlich immer gut. So ganz reines Scrum würde da ohne auskommen, wie gesagt, glaube ich nicht so ganz dran oder vielmehr habe ich einfach noch nie funktionierend gesehen. Klare Strukturen, wer ist zuständig? Wen frage ich, wen muss ich reporten, wer muss entscheiden? Verantwortung explizit machen. Dein Job ist das, das ist es nicht oder wie auch immer. Wichtigstes vielleicht, da ist keine Reihenfolge drin, das ist irgendwie alles je nachdem mehr oder weniger gleich wichtig, Fehlerkultur. Wenn jemand einen Fehler macht, so. Was hast du jetzt gelernt? Was würdest du morgen anders machen? Und, da sind wir bei unserem Rechenbeispiel, Mathe für Projektleiter, rechtzeitiges Kommunizieren. Wenn ich nach 50% der Zeit weiß, ich kann nicht fertig werden, ich habe keine zwei Leute, die ich da ins Projekt werfen kann, das Budget nicht, ähnliches, kann ich meistens, wenn ich das rechtzeitig ansage, wir werden noch etwas länger brauchen, die Folgen abmildern. Wenn ich das 3 Tage vorher sage, dann knallt's. Stay in touch, so viel wie jetzt. Ich hoffe, ich bin im Time. Wenn ihr wollt, dürfen jetzt alle Entwickler, die JavaScript entwickeln, kommen und mich bashen. Oder auch liebevolle andere Anmerkungen.